Ja, wir haben uns überlegt, also sind aus den drei Fragen dann doch viele geworden. Der Aufruf hat funktioniert. Und damit wir wenigstens dem Daniel nur die Mühe des Antwortens geben, stehe ich jetzt hier, um die Fragen vorzulesen. Manchmal ist es auch ein bisschen schwer, also habt auch Nachsicht mit mir.
Mit mir auch, ja.
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht zu Beginn noch stille werden, dazu aufstehen und Daniel, wenn du ein Gebet. Ja, ich möchte euch gleich zu Beginn um Verständnis bitten, dass wir die Antworten wahrscheinlich, oder vor allem Daniel, die Antworten kurz halten muss, weil es halt doch einige Fragen geworden sind. Zum Ersten, wie schafft oder wie erreicht man eine organisatorische Einheit und eine gewisse hilfreiche Struktur in einer Gemeinde mit starkem Transferwachstum? Und das, wenn zum Beispiel keine qualifizierte Person für Organisation und Koordination vorhanden ist. Also ich habe jetzt meinen Teil getan.
Ist doch einfach weitermachen, oder?
Du, etwas habe ich nicht verstanden, das mit dem Transfer. Was ist das für Eisenbahn? Transferwachstum.
Hilfreiche Struktur in der Gemeinde mit starkem Transferwachstum.
Was ist das, Transferwachstum?
Ah, okay. Zirkulation der Heiligen. Ah, das verstehe ich besser, ja.
Ja, ja, da gehen verschiedene Lampen an. Ne?
Ja, wenn ich recht verstanden habe, ist eine Gemeinde, wo eben der Koordinator nicht gefunden wird. Also ich glaube, der Koordinator findet man immer in dem, dass wenn die Brüder zusammen sind, der Brüderkreis zusammen ist, dass man merkt, dass einer die Schau hat, wie es weitergehen kann. Er nimmt die Sache nicht in die Hand, aber er stellt die guten Fragen. Ein Koordinator ist ein Mensch, der Fragen stellen kann. Er ist am Überlegen. Er ist in einer Not innerlich, weil er sieht, dass es klemmt irgendwo. Er hat nicht die nötigen Ideen, aber er ist beschäftigt mit den nötigen Fragen. Und diese Fragen stellt er dann im Brüderkreis. Ich glaube, so funktionieren eure Gemeinden, gell? Ist ein Brüderkreis, oder?
Ist so, gell?
Ja, okay. Also zum Teil, ja. Aber der stellt diese Fragen. Und diese Fragen sind dann immer orientiert, zielorientiert. Wo gehen wir weiter? Wer kann was tun? Und dann ein Koordinator hat dann die Last auch, dass er alle Brüder und Schwestern miteinander ins Gebet nimmt, um diese Last zu tragen. Ja? Denn man stellt sich manchmal falsch vor, wie die Welt ein Koordinator, so einen Chef, der in alles reinschaut, der immer seinen Senf dazu gibt, gell? Und so. Aber Koordinator in der Gemeinde ist jemand, der eine Last trägt für die Zukunft der Gemeinde, der Fragen stellt und der die Gemeinde mitnimmt ins Gebet. Und da kommen dann die Gaben und die Antworten auf dem Weg zur Geltung.
Danke. Ihr habt bei euch Gemeindezellen. Wie funktionieren die? Welches Ziel haben sie? Und wie ist das Verhältnis zum Gottesdienst?
Okay, die Zellen haben 5 Ziele. Gemeinschaft, biblische Lehre, Gebet, Sozialhilfe bei den Menschen, die in die Zelle kommen, Evangelisation in der Ortschaft, wo die Zelle ist. Okay? Das sind die 5 Ziele. Die Hauszelle ist geleitet von 2 Ehepaare, wo Mann und Frau bekehrt sind. Und diese 2 Ehepaare arbeiten zusammen als Team. Die nehmen sich mehr Zeit, um eins zu sein. Mehr Zeit kann einfach Telefonanruf sein und so weiter, um eins zu sein miteinander in der Zielsetzung. Und die Lehre in der Hauszelle wird bestimmt von den Ältesten für jedes Mal ein Schuljahr. Also alle Hauszellen von einer regionalen Gemeinde, alle Hauszellen haben dasselbe Lehrprogramm durch das Jahr durch, dass man so auch in den anderen Teilen von der Gemeinde weiß, was gelehrt wird und wo man hingeht und wie man zu diesem Gewicht kommt. Die Hauszelle hat auch einmal jede 3 Monate manchmal jede zwei Monate, einmal ein offener Abend zur Evangelisation, wo die Freunde kommen, wo sie Zeugnisabend machen, wo sie Spaziergang machen und so weiter, wie sie wollen. Und die ganze Evangelisationseinsätze, die die Hauszelle macht, wird finanziert von der Hauszelle, kommt nicht in die Finanzierung der Gemeinde. Die Zelle muss lernen, autonom sich zu bewegen, auch finanziell autonom, noch zu dem, was die Gemeinde sonst noch braucht. In der Hauszelle ist kein Gottesdienst, es geht in der Woche, ja, aber das heißt ja nichts in der Woche, denn wir haben auch Gottesdienste in der Woche, weil viele Berufe jetzt Samstag und Sonntag arbeiten, auch die Krankenschwestern und so weiter und alle anderen. Dann müssen wir auch Gottesdienst machen mitten in der Woche für die anderen. Aber der Gottesdienst selber, wo das gehört nicht zur Hauszelle. Ich kann nicht sagen, dass das Abendmahl nicht dazu gehört, denn Abendmahl haben alle in der Gemeinde Freiheit. Das heißt, Abendmahl wird oft genommen in den Gebetsstunden. Wenn zwei oder drei zusammen sind, dann brechen sie das Brot und danken dem Herrn und machen weiter. Aber das muss nicht so sein, das sind so Ideen, gell? Das kann jeder machen, wie er will.
Wenn jemand glaubt, dass die Frage nicht ausreichend behandelt worden ist, dann kann er sich ruhig dann nochmal dazu nachmelden, wenn es passt. Dann muss er sich natürlich auch ein bisschen outen, dass die Frage von ihm kam, das ist klar. Aber ich glaube, da haben wir kein Problem mit. Ist jedes Mittel heilig um des großen Ziels halber?
Eine jesuitische Frage. Ich glaube, die Mittel müssen unbedingt in 2. Korinther 4 durchgehen. Ich hab den Text gelesen, die Filter da, gell? Dass kein Haken da versteckt ein Haken ist, dass Gottes Wort nicht gefälscht wird und so weiter. Und sonst müssen die Mittel zur Evangelisation, ist wichtig, dass sie nicht nur individuell gesehen sind, sondern dass sie in der Gemeinschaft und im Gebet miteinander entschieden sind. Das Miteinander muss nicht die ganze Gemeinde sein, aber eine 2, 3, 4 Brüder, Schwestern zusammen sehen ein Mittel, wie sie es brauchen können, beten miteinander, überlegen miteinander. Und ich glaube, sie kommen zur Einheit und dann werden sie es auch tun. Aber ich glaube, es gibt viele Mittel, die wir nicht beschreiben können, denn sie existieren noch nicht und die kommen noch. Ja? Aber es gibt viele Mittel, die ganz positiv jetzt auch heute sind, arbeitet auch mit dem Computer und so, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe immer wieder auf Internet Schriften, also Leute, die schreiben, weil ich meine Adresse überall verteile. Leute, die interessiert sind, zu wissen, wer ich bin und so weiter, gell, was ich überhaupt glaube, oder dagegen schreiben. Es gibt x verschiedene Mittel, aber alles nicht, das ist ja klar, nicht? Ich verteile keine Pornografie mit Bibelverse, gell? Irgendwo passt nicht zusammen, ja? Okay.
Werden auch Schwestern geschult? Wenn ja, von wem und zu welchem Dienst?
Klar, die werden auch geschult. Klar, klar. Zu welchem Dienst? Es ist die ganze Frage der Seelsorge bei Frauen. Es ist der ganze Dienst Titusbrief, gell? Den älteren Frauen lernen sich kümmern um die Jüngeren, dass sie ihnen helfen mit den Kindern und dass sie den jüngeren Frauen lernen, ihre Männer zu lieben. Freie Übersetzung. Hä? Da gibt es viele Schulungen, die nötig sind. In der Gemeinde hat jetzt immer wieder Schwestern, die ganz kleine Kinder haben. Da kann man besuchen mit ihnen die Wäsche bügeln und so weiter und zu gleicher Zeit beten, miteinander helfen. Das ist der Dienst der Ursula. Die Ursula macht diesen Dienst und schult die Frauen an. Sie hat auch Kurse in der Bibelschule für Frauen von Missionare, wie sie leben können, wie sie Seelsorge treiben können, wie sie andere Arbeit, Kinderarbeit und so weiter. Es gibt natürlich auch immer mehr Frauenstunden miteinander. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht unbedingt meinen, wir müssen so viele Stunden haben in der Gemeinde, dass wir nicht mehr in der Welt leben. Ne? Das ist die andere Problematik. Ich glaube, es kommt jetzt auch so einen gewissen Trend, die Männer müssen zusammen sein, dass sie richtige Männer werden. Ist klar, da können sie wenigstens sagen, was sie nicht den Mut haben, zu Hause zu sagen. Ne? ja, und so weiter. Ne? Aber ich glaube, wir dürfen nicht wie die Welt ständig die Familie trennen. Manchmal regt mich das so richtig auf, ja? Komme ich fast in einen heiligen Zorn. Wenn ich sehe, wir dürfen nicht einfach immer meinen, es muss alles getrennt werden, wie die Welt auch trennt. Die Familie muss auch als Ganzes geschult werden und die Familie muss gesehen werden mit den Kindern von allen Altern. Ne? Das scheint mir wichtig.
Okay. Du hast sinngemäß gesagt, Ziele haben und diese im Blick auf den Weg zu gehen, also im Blick auf den Weg, diese Ziele zu verfolgen. Was machst du, wenn jetzt einige Brüder da sind, die diese Ziele nicht sehen oder auch nicht sehen wollen oder sogar blockieren?
Mir scheint es wichtig, wenn du Ziele hast in der Gemeinde und wenn du ein Ziel hast für die Gemeinde und einen Bruder ist da Führer und versteht das Ziel und 10 verstehen es nicht, da geht langsam vorwärts zum Ziel, ohne lange Predigt zu machen über das Ziel. Denn du merkst genau, dass die anderen vielleicht das gar nicht mitbekommen und denken, die Überlegung immer, gell? Oder? Doch macht er alles müde. Wenn wir nur den Heiland lieb haben, das ist das Wichtigste. Dann geh vorwärts, aber mit Liebe. Bitte mit Liebe. In der Gemeinde werden wir immer Leute haben, auch Leute, die wir das ganze Leben mit Liebe durchtragen. In der Gemeinde finde ich es nötig, dass wir auch geistig kranke Menschen haben. Denn die muss der Herr in die Gemeinde führen, dass wir einen Test haben, eine Probe von unserer Liebe. Lieben wir nur Menschen, die in die Richtung gehen, wie wir wollen? Oder lieben wir Menschen, weil Gott sie liebt? Ja? Und dann kannst du diese Menschen lieben und du gehst vielleicht mit einem kleinen Kern von der Gemeinde, der verstehen hat, gehst du langsam vorwärts ans Ziel. Und du wirst merken, wenn du positiv ans Ziel gehst, da werden immer mehr von denen, die es nicht verstanden haben, kommen mit. Sie verstehen vielleicht nicht dein Ziel, aber sie merken, dass du in eine Richtung gehst, die positiv ist. Sie merken, dass du mit Liebe vorwärts gehst. Und die kommen dann mit. Die ziehst du an wie ein Staubsauger. Ja? Die kommen dann mit und die werden plötzlich motiviert und wenn du aufhörst, sagen sie dir, ja du, wir gehen doch weiter, oder? Ja? Die sind dann in den Strom hineingekommen und du bist mit Liebe, gehst du zum Ziel. Es gibt viel Charakter, das weißt du, die Problematik, gell? Wenn du eine Idee hast, eine starke Idee, der andere auch, und ist nicht dasselbe, dann macht es so, ne? Ja? Aber da kannst du jahrelang verlieren so. Du kannst aber auch in die Richtung gehen und kannst der andere mitnehmen in seine Richtung, ihn lieben. Und er wird am Resultat merken, an deinem Wesen merken, da ist Liebe da kann man mitgehen, da können wir zu einem Ziel kommen. Ich hatte einen lieben alten Bruder, der hat immer gesagt, die Gitarre ist vom Teufel. Ja? Der hat den Teufel gemacht, die Gitarre. Wusstet ihr das nicht? Doch, stimmt. Der hat den Teufel gemacht. Und ich spiele Gitarre, gell? Ja? Und da hat er gesagt, ja, das sieht man genau. Der ist ein geteilter Mensch. Ne? Dann predigt er wie einer, der dem Herrn gehört und spielt Musik wie die Welt. Ja? Da habe ich mal diesen Kratzmaschine auf der Seite gelassen eine Zeit lang, gell? Und bin weitergegangen. Und danach habe ich Musikschule angefangen, denn die Gemeinden brauchen auch, dass in jeder Hausgemeinde eine Gitarre ist, eine Flöte, um dass man die Melodie lernen kann und so weiter. Und meine Frau und ich haben Musik gemacht, dann haben wir Schule angefangen, andere angeschult und dann andere geschult, dass sie andere schulen. Ne? Unsere Krankheit, immer so weiter. Ne? Und dann kam mal dieser älteren Bruder und sagte, es ist doch schön, eine Gitarre zu hören. Aber ich hätte da können auch eine Explosion machen, verstehst du? Und ihm beweisen mit dem Alten Testament, dass der das auch Saiteninstrument gegeben hat. Und wenn ich die Trommel rausnehme, dann ist es sogar in der Bibel. Ich wollte doch keinen Konflikt bauen, wegen so einem blöden Instrument. Ich habe doch Wichtiges zu tun. Und du musst immer wieder schauen, wo ist das Wichtigere, was du mit deinem Ziel erreichen willst. Du bist am Gewinnen von Menschen und da kannst du Verschiedenes auf die Seite legen. Wir sind in einer Gemeinde in Dijon, da darf man nur ans Instrument, wenn man Mitglied, eingeschriebenes Mitglied ist. Und sie haben kein Mitglied, das spielt und haben ein schönes Instrument. Ja? Und dann sind wir als Familie in dieser Gemeinde und wir können spielen, aber sind nicht Mitglied. Ja?
Das spielen wir nicht. Es macht uns ein bisschen weh, gell? Dass es so langweilig ist. Ne? Aber sie haben etwas eingesetzt und für mich ist das nicht das Wichtige. Ich darf doch predigen. Verstehst? Das ist viel wichtiger. Auch wenn die Musik schief geht, nicht schlimm. Ne? Die Prioritäten immer wieder schauen, was ist wichtiger. Ne?
Also ich habe die Reihenfolge der Fragen nicht beeinflusst. Oder war dazu jetzt noch eine Meldung?
Ich glaube, dann ist das Wichtige, dass man immer wieder versucht zu sehen in der Liebe, wo kann ich sie in etwas hinein mitnehmen. Verstehst? Zum Beispiel, es gibt, wenn du Dienste hast, wo du geradeaus gehen musst wegen der Zielsetzung, eine Art für den Gemeindebau zum Beispiel mit der Zielsetzung, dann gibt es Möglichkeiten, diesen Leuten diese mit in dein Überlegen hineinnehmen. Das heißt, dass du vielleicht sie besuchst, Zeit nimmst, dass sie Fragen stellen können und dass sie das sagen können, was sie dagegen sehen und du ihnen sagst, es tut mir leid, dass das Spannung gibt, aber siehst, meine Orientierung, ich möchte in diese Richtung gehen. Ich glaube, es muss uns bewusst sein, dass wenn wir zielgesetztes Leben haben, dass es Menschen gibt, die sehr Mühe haben damit. Denn man hat nicht gelernt, mit Zielen zu arbeiten. Gell? Man lebt in den Tag und plötzlich ist einer da, der Ziele hat. Jetzt, wie kann ich das? Und wenn du vorwärts gehst, dann hat es immer Menschen, die eine falsche Conviction de péché haben. Ha. Wo ist meine Übersetzerin? Danke. Wo eine falsche Sündenerkenntnis oder Sündenbewusstsein haben in sich. Die meinen dann, ich bin zurückgestellt. Weißt? Und denen müssen wir dann helfen und sagen, nein, du, also ich schaue dich gar nicht so an. Du bist nicht zurückgestellt. Du bist wertvoll für mich. Aber ich muss zu diesem Ziel vorwärts gehen. Lass mich zu diesem Ziel vorwärts gehen. Ich erkläre dir, warum. Das ist meine Last. Da muss ich durchgehen. Ja? Und da müssen wir auch aufpassen, wenn ihr als Älteste, das ist eine Klammer, aber wenn ihr als Älteste zum Beispiel mal ein Vollzeiter einlädt in eure Gemeinde, um Pastor zu werden, oder egal welchen Titel ich sage, ja, zu werden, dann müsst ihr aufpassen, dass der Pastor nicht das tun soll oder muss, was die Ältesten einfach entscheiden. Es gibt heute eine falsche Kollegialität, wo man Vollzeiter verbrennt, ja. Das ist der Pendel von der Kirchengeschichte. Man hat eine Zeit gehabt, wo der Vollzeiter alles gemacht hat und alles entschieden. Und jetzt kommt der Pendel auf die andere Seite von der Kirchengeschichte. Es gibt Gemeinden, wo ich Mut machen muss, den Missionaren. Denn die Ältesten sagen, wie Geschäftsleute, das wird gemacht. Und der Kerl, der kann das machen. Darf nicht mehr überlegen, ja? Ja? Das ist auch nicht Gemeinde. Kollegialität ist miteinander überlegen und die Überzeugung vom anderen hineinnehmen in den Gedankengang. Und das braucht Liebe und Weisheit, gell? Um das zu leben.
Du hattest vorhin von der Regel gesprochen, dass nur Glieder der Gemeinde Instrumente bedienen durften. Ist es gesund, in einer Gemeinde Regeln zu haben?
Ja, als ich von den VGs weggegangen bin, haben sie mich gefragt, kannst du uns nicht wenigstens einen Reglement intérieur geben, einen... Jawohl, eine interne Geschäftsbedingung. Ja. Ich habe dort meine Übersetzerin. Ja. Teamarbeit. Da habe ich Ihnen gesagt, doch, das ist Neue Testament. Neue Testament, alles drin. Ja. Einfach reingehen. Ja, ich weiß, es ist dick, gell? Braucht Zeit. Ja. Ich wollte, dass ich etwas mache, was kurz ist, gell? Das schnell, jetzt macht man so, bumm, raus, ja? Nein, Neues Testament. Ich könnte das anders machen. Man kann interne Regeln machen. Nur aufpassen, dass die internen Regeln euch nicht dann selber in die Klemme führt. Diese arme Ältesten der Gemeinde in Dijon, wo ich jetzt immer wieder mitmache und versuche auch in der Gemeinde Hauszellen, sie haben mir die ganze Freiheit gegeben, die Brüder.
Aber die hatten mal einen Klavierspieler, der nicht bekehrt war. Das wussten sie nicht. Und da wussten sie nicht mehr, wie vom Klavier wegnehmen. Da haben sie ein Gebot gemacht. Klavier spielen, wenn man Mitglied ist. Mitglied, wenn man getauft ist. Getauft, wenn man gläubig ist. Ja, alles klar. Ne? Dann ist der arme Kerl ist dann runtergeflogen zum Klavier. Aber man hätte es auch mit einem Gespräch machen können. Wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Da könnten wir heute spielen in der Gemeinde, ne? Wenn es ein Gespräch gewesen wäre. Und es gibt immer wieder interne Gesetze, die da sind, weil man den Mut nicht hatte, im Gespräch miteinander ganz ehrlich zu reden. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Falle hineinfliegen. Ne?
Wie werden aus Mitläufern Mitarbeiter?
Schneller laufen, dass sie rennen müssen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, das. Ganz schwierig. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo die Leute die Gewohnheit haben, einfach zuzuhören und zu konsumieren, weißt, ist eine ganz schwierige Aufgabe und Auftrag von diesen Leuten, versuchen, Jünger zu machen, die mitarbeiten. Aber ich glaube, es braucht Liebe und offene Augen. Sehen, was Menschen tun können. Wie Menschen helfen können. Was ihnen Freude macht. Es gibt solche Leute, die meinen, alles, was geistliche Gaben sind, ist alles das, was man nicht gerne macht. Ja? Das sind so die freudigen Christen. Ja? Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wo wir Menschen mit uns nehmen können in die Mitarbeit, viel mehr als das, was wir tun. Wir haben Möglichkeiten zur Gemeinschaft, die wir ausnützen müssen. Es sind viele Kleinigkeiten, ich habe jetzt keine Zeit, um alle Kleinigkeiten zu sagen, aber ich kann zum Beispiel in Frankreich, wenn ich herumfahre, kann ich allein fahren, ich kann aber auch einem Jungen sagen, im Wochenende, du, könntest du mein Chauffeur sein? Da habe ich Zeit mit ihm. Da beten wir miteinander. Und er hat die Freude zu fahren. Ich habe manchmal Angst, aber das ist ein anderes Problem. Aber in der Zeit, wo wir miteinander sind, kann ich ihm erklären, was ich für einen Dienst habe. Und kann ihm sagen, du, ich gehe jetzt dort und dorthin, ich muss über das Thema sprechen, ich habe das Gefühl, ich bin da an dem und dem Punkt schlecht vorbereitet. Was denkst du eigentlich über das und das? Und dann hilft er mir schon. Er hilft mir in der Überlegung. Und dann beten wir miteinander und bitten, dass das... Es gibt Mitarbeiter, musst du lernen, mitnehmen. Mitnehmen. Ich muss sagen, es ist eine Willensfrage, denn ich bin viel lieber alleine. Mein alter Hermann ist lieber alleine. Verstehst? Da hat er Ruhe. Ja? Aber die Zielsetzung macht, dass ich immer in einer Jüngerschulung bin. Wir haben Jungbekehrte und die Jungs sind 27 Jahre alt. Die leiten jetzt alles bei mir zu Hause in der Stube. Bibelstunde, alles. Und ich schaue zu. Du, ich hätte, weißt du, persönlich, ich möchte so gerne diese Stunde machen. Bei mir zu Hause, verstehst du? Doch schön, eine neue Arbeit anzufangen. Jetzt sitze ich einfach da. Ja? Und lass sie machen. Und die machen es vielleicht nicht ganz so gut wie ich. Wenigstens mein Gefühl. Ja? Aber Mitarbeiter haben ist immer ein Sterben. Ist immer ein Sterben. Das hört nie auf. Wenn du nicht bereit bist, etwas weiterzugeben, an etwas zu sterben, da kannst du nicht Mitarbeiter haben. Es gibt in Gemeinden zum Beispiel ganz gute Musiker, das ist super, finde ich, aber die sind nur ganz gut, wenn auch solche, die angelernt werden, spielen dürfen. Wenn man meint, nur der Beste kann spielen, dann gibt es keine Multiplikation. Das ist so wichtig. Ich spiele gerne in der Gemeinde. Ich spiele Trompete sehr gerne in der Gemeinde. Aber mein Sohn und andere habe ich angelernt, Trompete zu spielen, auch in Orchester, klassischer Musik und so. Wir haben miteinander gespielt, das ist super, gell? Aber in der Gemeinde lasse ich immer die Jungen spielen. Und ich spiele nur mit, wenn die Jungen mir sagen, du Dani, wir haben nur eine Stelle, da solltest du mitspielen. Ne? Komm, spiel mal mit. Und an den Hochzeiten von meinen Kindern haben die Kinder gesagt, du, Papi, da musst du spielen. Ja?
Gut, da spiele ich halt mit. Ja?
Und es macht mir viel, viel Freude. Aber ich will, dass die Jungen diese Freude kennen, die ich auch kenne in dem Instrument. Und die müssen sie leben, diese Freude. Next one, please.
Wie hast du die Balance geschaffen zu deinen Kindern, also in Bezug auf deinen Dienst?
Ja, ich habe ja das Gewicht, das Nötige, nicht? Die Balance. Also unsere Kindererziehung und die Balance im Dienst. Wir waren oft auf den Knien, Ursula und ich, und haben dem Herrn gesagt, da geht alles schief. Ich habe eine Zeit lang der Ursula verboten, Bücher zu lesen über Familie, vor allem fromme Bücher. Denn wir hatten jede Seite falsch. Oh. Dann hat es ja kein Wert zum Lesen, wenn alles falsch ist. Ne? Aber die Bibel hat uns Mut gemacht. Denn die Bibel geht nicht in diese Details hinein, wo ein Charakter hineingeht und nicht merkt, wie ein anderer anders machen kann. Und das ist oft das Problem der Bücher. Dass man in eine Klemme kommt, wo man sich selber nicht mehr ist und nicht mehr weiß, was tun. Ursula ist die ersten 15 Jahre nach der Hochzeit, hat sie gesagt, Priorität Kinder. Ist zu Hause geblieben, hat sich um die Kinder gesorgt, hat die Wäsche gemacht und die Essen für das ganze missionarische Team, hat das als ihren Dienst angeschaut, dass ich voll arbeiten kann und dass die Kinder jeden Tag, jeden Abend eine Bibellektion haben, dass sie mit ihnen ist. Und ich habe im Dienst in diesen Jahren habe ich einfach einen Abend versucht zu haben in der Woche mit den Kindern zusammen. Aber dafür jedes Jahr 3 Wochen, wo wir als Familie weggehen, irgendwohin, wo keine Anschrift ist, kein Telefon und so weiter, ja, wo wir ganz für die Kinder sind. Und da habe ich immer Zeit genommen für jedes Kind einzeln. Wir haben 3 Kinder. Spaziergang am Morgen, wenn Ursula mit den 2 anderen ausgeruht hat, immer ein anderes mitgenommen, mit ihm gesprochen, angehört, wie es geht, was es geht, mit ihm gebetet, miteinander beim Spazieren gebetet beide, meinen Dienst wieder erklärt, gesagt, bist du noch einverstanden mit meinem Dienst, kann ich so weitermachen oder ist das zu schwer für dich und so. Und ich hatte, das war Gnade Gottes, die Kinder haben mir immer wieder Ja gesagt zum Dienst. Meine Tochter war in einer Krisezeit, in den jungen Jugendjahren, 16 bis 19, da musste ich mit ihr jeden Morgen frühstücken um 5. Sie musste vor 6 Uhr wegfahren mit dem Zug. Und ich musste alleine mit ihr frühstücken, denn sie hatte da eine Zeit, eine so richtige Allergie zu seiner Mutter. Ja. Da hat die Ursula mit den Buben gegessen, eine Stunde später, und ich früher mit Miriam. Und sie war bereit jeden Morgen, dass ich das Frühstück mache, dass wir 3/4 Stunde haben zum Frühstücken, bevor sie an die Bahn geht, dass ich sie an die Bahn begleite, die nicht weit weg war. Da wollte sie nichts mehr vom Glauben wissen, aber ich war ihr Freund. Da hat sie mir auch gesagt, mit welchen Buchsen sie ausgeht und so. Und das war alles war offen. Ja? Und für mich war es das Wunder, es war ein menschliches Vertrauen da. Wir waren Freunde. Wenn ich mal am Sonntagnachmittag in den Wald ging mit etlichen von der Gemeinde, plötzlich spürte ich eine Hand in meiner Hand. Es war meine Tochter, 18-jährige Tochter. Ne? Die wusste, mit ihm kann ich, das ist jetzt mein Freund, ne? Mit ihm kann ich gehen. Aber sie wollte nichts mehr wissen von allem anderen, was religiös tönt. Ne? Aber ich konnte doch jeden Morgen mit ihr beten, am Frühstück. Und dann nachher hat der Herr geschenkt, dass sie zurückgekommen ist zum Herr, voll dafür. Ne? Das ist natürlich Gnade, das ist nicht Bau. Aber ich meine, Gleichgewicht mit Familie ist für mich einfach ein offenes Gespräch in der Familie, in der Zielsetzung, in der Liebe zum Herr. Und offen sein, mit den Kindern den Weg zu gehen, sie zu verstehen und mit ihm weiterzugehen. Und ich kann nie genug danken der Ursula, dass sie das als Ziel gesetzt hatte. Ich bleibe zu Hause, die Kinder sind meine Priorität. Sie war Krankenschwester und hatte die Leitung von einem ganzen Station im Spital. Und nach der Hochzeit, als wir dann der Herr Kinder gegeben hat, hat sie gesagt, okay, das ist jetzt klar, das ist mein Dienst. Und sie war natürlich auch in dieser ganzen Zeit eine sehr, sehr große Hilfe in dem, was sie anderen Frauen gelehrt und ausgelebt hat in der Gemeinde. Und das ist natürlich sehr großen Kapital, finde ich.
Ja. In welchem Alter hat dieses Gespräch angefangen?
Dieses Gespräch habe ich angefangen, bevor sie in die Schule gingen, so mit 4, 5-jährig alt, gell? Wo ich dann in das, was sie verstehen, erklärt habe, im Einzelnen erklärt, was ich tue und warum, dass ich die frohe Botschaft vom Evangelium von Jesus rede um mich herum und wie steht mit denen. Und der Jüngste, der Pascal, als er 7 war, kam mir mal nachts im Weinen und hat gesagt, Papa, alle meine Kameraden in der Schule gehen verloren, was kann ich denn noch machen? Dann habe ich mit ihm gebeten und gesagt, weißt du, du kannst sie nicht retten. Ich kann sie auch nicht retten. Für das ist Jesus gestorben. Aber wir können miteinander beten drüber. Und eigentlich da hat er seine Berufung bekommen, die er dann erst später mit 19. Und wenn eine Berufung da ist, vielleicht das noch in Klammern ganz schnell, wenn eine Berufung da ist, dann ist für mich wichtig, dass einer, der in einen vollzeitlichen Dienst geht, zuerst in einem Beruf ist, wo er in dieser Welt konfrontiert ist mit den Menschen. Der Pascal war eingeschrieben in die Schule als Ingenieurschule und hat mir gesagt, aber Papa, ich will das und nachher Missionar. Habe ich gesagt, nein, da musst du nicht von Schule zu Schule und nochmal Bibelschule und dann Boden. Ja. Dann geh jetzt raus und nimm einen Beruf, wo du in der Konfrontation stehst mit der Welt. Und dann hat er Hilferzieher gemacht in einer Schule, wo nur schwer erziehbare Charakterielle sind. Oder? Und wo die ganze Erziehungsmethode, die freudische Methode ist, also Freund sagt man das, ja?
Freud.
Ja, freudische Methode. Also hat er so Verschiedenes gesehen, auch Homosexualität und so weiter, Vergewaltigungen und so weiter in dieser Situation. Und da hat er dann als Zeuge Jesu mitgelebt und mit seinen Kollegen. Und das war für mich wichtig, dass er zuerst den Boden kennt, um dann weiter in den Dienst zu gehen. Aber es ist Gnade, gell? Wenn die Kinder sich bekehren, ist es nur Gnade. Haben nichts in der Hand. Wir haben oft geweint vorher, gesagt, jetzt geht alles schief. Vor allem die 15 Jahre, wo wir noch bei uns Gestrandete hatten, Rauschgiftsüchtige, da waren die Kinder als 10, 11, 12-Jährige zusammen mit den Rauschgiftsüchtigen und die haben manchmal noch Rauschgift angeboten und so, gell? Und da kannst du nur zittern, ne? Da kannst du nur zittern, aber beten kannst, ne? Und wir bitten, dass er hilft. Er hat geholfen, kann ich sagen. Jetzt bin ich dran als Großvater, habe ich zu erkleinen, wie der Jüngerschulung. Der hat 16 Monate, ist aber schon so schlecht wie der Großvater.
Wie können wir eingefahrene Traditionen überwinden? Zum Beispiel Gebet für Schnupfen anstatt für Weltmission.
Kann man auch Taschentüre verteilen, gell? Steckt die anderen an, in eine Richtung zu beten. Jetzt musst du aber nicht so beten, dass die anderen so in diese Richtung gehen. Du musst so beten, wie du es hast mit dem Herr. Du musst deine Wahrheit von der Gemeinschaft mit Gott, muss in deinem Gebet weitergehen. Im Dienst, im Pionierdienst, sollte ich mal alles zusammenpacken und zurück in den Beruf. Ich hatte richtig die Nase voll. Ja, das war Schnupfen, ja. Und in dem Moment habe ich den jungen Bekehrten gesagt, ich höre auf. Und da kamen sie, in einer halben Stunde waren sie bei uns und waren in meinem Büro auf den Knien und hatten den Herrn angefragt und gesagt, Herr, mach du, dass der Dani wieder aufsteht. Wir brauchen ihn. Aber sie hatten nie das Gefühl gehabt, Dani, der Missionar hat keine Probleme. Der ist ein starker Typ. Der kennt seine Theologie. Sie wussten, dass ich ein Mensch bin, dass ich meine Kämpfe habe. Und eine Gemeinde, die weiß, was du für Kämpfe hast, aber wie du auch bei Jesus deine Kraft findest, wie du auch die anderen brauchst, um weiterzugehen, das ist eine Gemeinde, die lernt, in Gebetsrichtung zu gehen, wie du gehst. Als ich am Boden lag mit meinem Fahrradding und das Ding futsch da, weißt du, ja, abgeschlagen, da kam dann Ursula, um mich rauszunehmen aus der Situation. Und sie war die Erste, die gesagt hat, das gibt neue Möglichkeiten im Spital. Ich finde, das ist Zielsetzung, oder? Oder? Denn sie wusste, wir beteten miteinander, um diese Stadt zu erreichen. Und wir haben dem Herrn gesagt, wir wissen nicht mehr, wie reinzukommen. Herr, du siehst, was wir getan haben. haben keine Antworten. Eine Du-Türen. Und sie war die Erste, die das gesehen hat. Da gibt es eine Möglichkeit. Und nachher, effektiv, ich habe es ja gesagt, hat er eine Möglichkeit gegeben.
Aussage, Evangelisation sei geistliche Kampfführung. Frage, was gehört außer Gebet und Fasten noch dazu?
Das, was noch dazu gehört, ist das unsichtbare Sehen und nicht das Sichtbare. Das heißt, wenn du am Sichtbaren bleibst, dann hörst du auf. Unsichtbares Sehen ist auf die Verheißungen vom Herrn zu stützen. In der Evangelisation, wenn du am Sichtbaren bleibst, dann kannst du nicht lang weitermachen. Und unsichtbares Sehen ist auch hinter dem Gegner. Wenn ein Mensch ein Gegner ist, da siehst du hinten dran, der Teufel, der in diesem Herzen stoßt und kämpft. Und darum kannst du diesen Menschen, der voll gegen dich redet, kannst du ihn noch lieben. Denn du weißt, er ist im Moment manipuliert. Ich bin in einem geistlichen Kampf. Ich war in Geschäfte vor 14 Tagen in Bonn. In einem Kleidergeschäft habe ich Traktat gebracht, in dem der Verkäufer ist. Und da waren ein paar Kunden, die mit einem anderen Verkäufer waren. Also dem Chef habe ich Traktat gegeben. Der hat mich so richtig angeschossen, würde ich mal sagen, ja. Mit allen Namen. Und alle Kunden haben sich gedreht, gell? Und für mich war es so kostbar zu wissen, da ist der andere hinten dran. Ich habe ihm nur gesagt, Entschuldigung, ich weiß, dass Gott Sie segnet. Er wird Ihnen helfen in Ihrem Leben. Er hat immer eine offene Tür. Entschuldigung, ich gehe gerade wieder weg. Schönen Tag. Aber das kannst du nur, wenn Blick ans Unsichtbare, deine Haltung wird im Kontakt mit Menschen. Sonst hörst du auf. Sonst gehst du raus, bist zusammengelebt und sagst, jetzt geh ich nach Hause, das hat ja alles keinen Wert. Das Wichtige ist gesagt worden, Fasten und Beten. Aber das andere ist noch diesen Blick, dieser Blick zur Evangelisation.
Was denkst du persönlich, warum heute dieses Ein-Mann-Pastoren-System anstatt mehrere Ältester in den Gemeinden so populär geworden ist? Ist es ein unbiblisches System?
Ich denke, dass es so ist von der Kultur her schon, dass wir immer gerne hatten das Zuhören. Bei uns, die Franzosen, wir haben immer einen König und sobald wir einen haben, schießen wir ihn runter. Das ist normal. Für das haben wir ihn ja, gell? Dann schießen wir ja nicht wohin schießen, gell? Das sage ich auch immer wieder in der Ältestenschulung, gell? Wenn du, da bist du eben Zielscheibe. Und das Zweite ist, dass wir von religiöser Seite her, auch in Frankreich, ist der Priester dafür da, das ist sein Job. Und das soll es noch tun, korrekt tun, ja? Und da kommen wir wieder in die Situation, wo wir in unserer Kultur, kommen wir wieder in etwas, was religiös ist. Und dann haben wir auch diese Idee, dass wir hineinsteigen in diese Linie. Ich glaube, dass das Pastoren-Einmannsystem, das hat Positives und hat schwache Seiten, die auf beiden Seiten sind. Beim Publikum und beim Pastor. Ich kenne Pastoren, die hätten so gerne, dass das Publikum endlich mal schaltet. Und die geben Verantwortung und die Leute wollen sie nicht nehmen. Ja? Und die versuchen alles zu tun, um die ganze Sache in Bewegung zu bringen. Ich kenne aber auch Gemeinden, wo die Leute gerne in Bewegung gehen würden und der Pastor hält alles in der Hand. Darum sage ich, ich glaube, dass es weniger am System liegt, als am einzelnen Menschen und seiner Beziehung zu Gott. Das bei den Zuhörern, also bei den Gemeindegliedern, wie bei den Pastoren. Das hat mir immer Mut gemacht, man kann in die verschiedensten Situationen hineinkommen. Wenn unsere Beziehung zu Gott prioritär ist, haben wir etwas hineinzutragen. Etwas, was Heilung bringt, auch in den schlimmsten Situationen. Das wird zu merken, auch wenn du mit Menschen von anderen Religionen zusammenbringst, du bringst etwas hinein, was Heilung bringt und was Menschen anzieht.
Wie findet ihr Älteste?
Ja, auf der Straße nicht, gell? Also das kommt ganz drauf an, wie die Gemeindegründung geht. Wenn es ein Pionier ist am Anfang, dann schult er die Männer. Da kommen die Männer miteinander, nehmen Verantwortung. Und dann nach einer Zeit werden alle Glieder von der Gemeinde, Mann und Frau, werden einfach gefragt in einer Wahl,
welche von diesen Männern Vorstehend sein können für ein Probejahr. Und nach dem Probejahr, dann kommt nochmal eine Wahl von der Gemeinde, ob jetzt alle angenommen sind oder so. Ja? Und so fahren wir dann vorwärts. Wenn eine Gemeinde ohne Missionar ist, da muss in einer Gemeinde, sollten die Glieder der Gemeinde miteinander einfach sehen, welche die Brüder sind, die Brüder mit verheiratet mit Frauen, die auch dabei sind, welche die sind, die jetzt vorwärts gegangen sind, die eine Last haben für die Gemeinde und die dann miteinander zusammen der Gemeinde vorschlagen, mein ich wenigstens ein Probejahr, wo sie als in die Tat, in die Verantwortung hineintreten von Ältesten, und wo dann die Gemeinde später auch wählen kann. Wie die Wahl dann geschieht, das ist eure Wahl. Die Form.
Wer setzt Älteste ein?
Eben, das ist die Frage. Denn die Frage ist auch im Neuen Testament nicht ganz klar. Ne? Würde ich sagen, wenn ich zum Beispiel den Titusbrief lese, dann sagt der Paulus, du gehst nach Kreta auf die Insel und du setzt dort die Ältesten ein. Pum. Stell dir mal vor, du bist in der Haut vom Titus. Ne? Da musst du rübergehen auf die Insel und jetzt setzt der Älteste ein. Was machst du jetzt? Ne? Also ich glaube, es gibt Einsetzung der Ältesten durch Hilfe von Missionaren, die Initiativen nehmen. Ich habe so gemacht, ich weiß nicht, ob es biblisch ist, gell? Aber ich habe so gemacht mit den ersten Ältesten in der Gemeinde und wenn dann die ersten drei in der Gemeinde Älteste sind und die Gemeinde nach einem Probejahr diese annimmt und die Wahl positiv ist, dann, wenn die Gemeinde wächst und kommen andere dazu, das sind die ersten Älteste, die Initiative nehmen, um weiterzugehen. Ich als Missionar habe da nichts mehr zu sagen. Aber am Anfang, das erste Mal habe ich der Gemeinde gesagt, wir sind vor einer Wahl, dass Brüder vorwärts gehen. Ich gehe jetzt eine Woche weg, um zu fasten, um zu beten. Das habe ich gemacht auch, in die Natur gegangen und habe das gemacht und habe gebetet für die Gemeinde, für alle und eine Woche lang weggezogen. Und ich habe dann den Sonntag drauf, habe ich eine Botschaft gegeben über Neid. Und gesagt, es ist absolut, wenn einer älter ist und der andere nicht, es ist kein Niveauunterschied, aber wir können alle neidisch werden, wenn wir nicht dran sind. Da habe ich eine Botschaft darüber gegeben und 8 Tage später habe ich dann gesagt, ich denke, diese drei, die sollten jetzt für ein Probejahr vorwärts gehen. Das erste Mal habe ich nicht mal gefragt, ob die Gemeinde einverstanden ist. War wahrscheinlich total falsch. Aber Gott hat gesegnet. Ja?
Wie lange haben wir Zeit?
Noch eine Minute.
Müssen schließen. Was würdest du sagen, wenn wir die Fragestunde jetzt beenden?
Amen. Danke.